ARD.
Tag 2 der vereinbarten Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Hält die Vereinbarung?
Tag 1 nach der Ausweisung von 2 ARD-Mitarbeitern in Moskau. Wie reagiert Deutschland auf den Fall?
Tag 1009 des Ukraine-Kriegs. Was steckt hinter den neuen Drohungen des russischen Präsidenten? Hallo, ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und wir schauen zuerst auf die vereinbarte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hisbollah im Libanon. Sie gilt ja seit gestern früh. Eine gute Nachricht gab es schon mal heute früh. Als die Sonne aufging, hieß es von beiden Seiten, weitgehend hält die Feuerpause. Jan Busche aus der NDR-Nachrichtenredaktion ist bei mir. Du hast heute die Situation im Nahen Osten beobachtet. Wie ist es tagsüber denn weitergegangen? Gibt es weitere gute Nachrichten?
Wirklich ruhig ist es heute leider nicht weitergegangen. Die ganz großen Zwischenfälle sind zwar ausgeblieben, aber Israel und die Hisbollah werfen sich schon gegenseitig vor, die Waffenruhe zu verletzen. So sagt das israelische Militär, dass mehrere Verdächtige in Gebiete im Süden des Libanon in der Nähe der Grenze vorgerückt seien. Israelische Panzer sollen daraufhin einige Gebiete beschossen haben und auch aus der Luft gab es offenbar Angriffe auf ein Waffenlager der Islamisten. Von einem Hisbollah-Vertreter hieß es, es seien auch Einwohner beschossen worden, die in ihre Dörfer zurückkehren wollten. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Das israelische Militär hatte im Vorfeld die Bewohner aber aufgefordert, aus Sicherheitsgründen im Moment noch nicht zurückzukommen. Nun bleibt zu hoffen, dass diese Zwischenfälle zum Beispiel in der kommenden Nacht nicht dafür sorgen, dass die Situation an der einen oder anderen Stelle weiter eskaliert. Aber es gibt auch heute wieder die hoffnungsvollen Bilder aus dem Süden des Libanon, vor allem aus dem Süden der Hauptstadt Beirut. Menschen, die in ihre Wohnhäuser zurückkehren können, die aufräumen und Verwandte und Freunde wieder in den Arm nehmen können.
Ja, und Erleichterung herrscht auch an der Johann-Ludwig-Schneller-Schule im Libanon, die ein evangelischer Verein aus Stuttgart betreibt. Die Schule liegt etwa 60 Kilometer nördlich der Grenze zu Israel. Immer wieder sind dort Raketen eingeschlagen. Vereinsgeschäftsführer Uwe Gräbe hat zuletzt beinahe stündlich Kontakt mit der Schule im Libanon gehabt. Und mein SWR-Kollege Andreas Böhnisch hat mit Uwe Gräbe gesprochen und ihn gefragt, was er von den Lehrkräften und von den Schülerinnen und Schülern gehört hat.
Ja, es ist eine unglaubliche Erleichterung. In der vorletzten Nacht haben wir alle noch mal sehr gebankt und hatten, wie Sie gesagt haben, auch regelmäßig den Kontakt gehabt. Geht das gut? Aber es ist gut gegangen. Kein Kind, keiner, der zum Lehrkörper gehört, hat auch nur irgendeinen Schaden abbekommen. Und jetzt ist erstmal eine ganz, ganz große Erleichterung da. Man muss sich vorstellen, die Schule war voll mit Kindern. Sie war zwar praktisch den ganzen Oktober über evakuiert auf Anordnung des Bildungsministeriums, weil es einfach zu gefährlich war. Aber Ende Oktober hat die Schulleiterin gesagt, jetzt reicht's, jetzt lasse ich die Kinder alle wieder rein. Es ist ein großes Internat für ganz arme Kinder aus zerbrochenen Familien, die haben kein anderes Zuhause. Und dann sind 85% der Kinder trotz der Gefahr wieder zurückgekehrt. Und es ist gut gegangen und jetzt mit der Waffenruhe besteht die Hoffnung, dass die anderen 15%, die aus nördlicher gelegenen Gegenden kommen, gerade aus der Gegend um Baalbak, dass die nun auch wieder zurückkehren können und dass es einigermaßen normal weitergeht.
Ich vermute mal, dass die Kinder und Jugendlichen auch durch diesen Krieg ziemlich traumatisiert sind. Wie wird denen jetzt geholfen?
Ja, sie sind natürlich traumatisiert und es gibt an der Schule eine psychologische Betreuung. Es gibt 2 Schulpsychologinnen, die sind auch in der Vergangenheit immer wieder zum Einsatz gekommen. Man muss sich ja nicht vorstellen, dass vor dem Krieg im Libanon alles gut war. Es war eigentlich ständig Dauerkrise, es war ständig Stress und deswegen ist diese psychosoziale Betreuung ein ganz wichtiger Teil der Arbeit.
Kann denn jetzt an dieser Schule wieder so etwas wie Alltag einkehren?
Man lebt von Tag zu Tag. Man weiß natürlich nicht, wie diese Waffenruhe nun halten wird, ob sie sich umsetzen wird, vielleicht sogar in einen dauerhaften Frieden. Aber man ist es im Libanon gewöhnt, eigentlich immer nur bis zum nächsten Tag zu gucken, weil dann die Situation schon wieder ganz anders sein kann. Das macht uns hier in Deutschland manchmal ein bisschen verrückt, weil man keine langfristige Planung mit unseren libanesischen Partnern machen kann. Aber so ist es einfach im Libanon. Man guckt, was morgen ist, vielleicht noch was übermorgen ist, und der Rest wird sich ergeben.
Sie sagen es, die Lage im Libanon, die war ja auch schon vor dem Krieg zwischen Hisbollah und Israel sehr, sehr schwierig. Die innenpolitische Situation. Seit 2 Jahren hat das Land keinen Präsidenten. Was kann die Schule tun, um den Kindern und Jugendlichen trotzdem so eine Art Perspektive für die Zukunft zu vermitteln?
Naja, sie vermittelt zum einen das ganz normale Miteinanderleben. Man muss sehen, dass der Libanon ja ein konfessionell sehr fragmentiertes Land ist, durch den Proporz, der dort herrscht, dadurch, dass jeder zuerst auf die eigene ethnisch-religiöse Gruppe guckt. Das wird nun an der Schnellerschule natürlich ganz anders gemacht, indem im Internat insbesondere Kinder ganz unterschiedlicher religiöser und konfessioneller Herkunft miteinander aufwachsen. Also das Miteinanderleben wird trainiert. Zum anderen wird in den Berufsbildungswerkstätten dort auch dafür gesorgt, dass die Jugendlichen einen guten Beruf bekommen, mit dem sie im Libanon etwas machen können. Das neueste Projekt dort ist die Ausbildung an Elektrofahrzeugen, unterstützt auch durch eine ganz tolle Initiative aus Deutschland, die sich darum gekümmert hat, weil irgendjemand mal gedacht hat, naja, es gibt auch in Beirut reiche Leute, die haben mittlerweile Elektroautos, die fahren damit in Richtung Süden. Spätestens bei der Schnellerschule muss ein Auto wieder aufgeladen werden, dann kann man es auch gleich warten lassen. Also machen wir da eine Ausbildung in dem Bereich. Also dafür zu sorgen, dass sie eine Zukunftsperspektive haben in Berufen, die in Libanon einen Markt haben, das ist auch eine ganz wichtige Sache für die Schnellerschule.
Eindrücke aus dem Libanon am zweiten Tag der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hisbollah. Der Krieg in der Ukraine hat ja seit gestern einmal mehr konkrete Auswirkungen auf die Korrespondentenarbeit der ARD. Denn Russland hat 2 ARD-Mitarbeiter in Moskau ausgewiesen. Einer davon ist der Korrespondent Frank Eichmann. Sie müssen bis Mitte Dezember ihre Akkreditierung zurückgeben und Russland verlassen. Moskau begründet das mit einem angeblich ähnlichen Vorgehen deutscher Behörden gegen einen russischen Fernsehsender in Berlin. Dieser habe sein Büro schließen müssen. Außenministerin Annalena Baerbock hat heute auf den Fall reagiert und sie spricht von einer Lüge Russlands.
Daher haben wir heute den russischen Botschafter eingestellt. Und ich möchte noch mal unterstreichen, weil wir das zu Beginn dieses Krieges schon erlebt haben, diese Propagandaschlacht mit falschen Behauptungen, was wir auch in diesem Fall wieder hören und erleben. Es ist schlicht falsch, dass wir in Deutschland oder in Europa eine Einschränkung der Pressefreiheit haben. Deswegen gibt es auch überhaupt gar keinen Grund, das irgendwie in Zusammenhang mit der jetzigen Ausweisung der ARD-Mitarbeiter zu bringen. Es ist inakzeptabel. Hier bei uns hat die zuständige Landesbehörde aufenthaltsrechtliche Entscheidungen gegen 2 Mitarbeiter des russischen Senders getroffen. Gegen diese können Rechtsmittel eingelegt werden. Und genau das ist der Unterschied eines rechtsstaatlichen Verfahrens zu einer Willkürentscheidung.
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. In der Ukraine selbst liegen wieder schwierige Stunden hinter den Menschen. In vielen Regionen bis weit in den Westen hat es russische Großangriffe gegeben, vor allem wieder auf Energieeinrichtungen. ARD-Korrespondent Vassili Golot in Kiew hat bei Tagesschau 24 mit Moderator Jan Starkebaum gesprochen. Und er ist gefragt worden, wie sehr die Menschen in der Ukraine unter diesen Angriffen leiden.
Der Alltag und das Leben leiden extrem. Ein Beispiel: Die Nächte sind seit Monaten so, dass Menschen nicht schlafen können, weil jede Nacht Drohnen auf ukrainische Städte, auf ukrainische Ortschaften fliegen. Und da haben sich die Menschen daran gewöhnt, sich in ihren Flur zu legen. Bei Raketenangriffen haben viele noch mehr Angst, noch mehr Sorge und gehen runter. Ich habe heute Morgen selbst um 5.30 Uhr beobachtet, wie Familien in die Metro kommen, sich da Decken hinlegen. Die Kinder legen sich dann nochmal schlafen. Haustiere werden mitgenommen. Einige haben Hocker. Das ist inzwischen zu einer traurigen Routine geworden, weil die Menschen zwar wissen, dass die Flugabwehr vieles abwehren kann, aber dann eben doch nicht alles. Und am Ende kommen sie dann nach Ende des Luftalarms nach Hause und stellen fest, kein Strom über Stunden. Einige Menschen in der Ukraine haben heute auch kein Wasser. Viele haben große Sorge, dass die Wärme ausfällt. Also es ist ein russischer Angriffskrieg, nicht nur an der Front, wie gerade beschrieben, sondern gegen die Lebensgrundlage aller Menschen in der Ukraine.
Ja, wie verteilen sich diese Angriffe? Gelingt es Russland überall in der Ukraine Treffer zu landen?
Russland versucht das mit aller Macht, mit einer Masse an Luftangriffen. Heute sollen es 100 Drohnen, 90 Raketen gewesen sein, und zwar verschiedener Typen. Das bedeutet, dass Russland zeitgleich in den ukrainischen Luftraum verschiedene Ziele schickt. Das macht es der Flugabwehr so schwer, das alles abzuwehren, weil sie zeitgleich arbeiten muss. Dafür hat die Ukraine nicht ausreichend Flugabwehrsysteme, um alles abwehren zu können. Und wir sehen heute im Westen der Ukraine, tief im Westen, haben Hunderttausende Menschen keinen Strom. Dort wurden Energieinfrastrukturziele getroffen. Wir sehen im Süden, in der Region Odessa, wurden Ziele getroffen. Da haben die Menschen große Schwierigkeiten. Im Osten, was ja noch mal näher dran ist an Russland, große Zerstörung in der Region Sumy. Kharkiv wird nahezu täglich angegriffen, auch zusätzlich noch mit Gleitbomben. Kiew ist relativ gut geschützt, aber auch hier sind Trümmerteile runtergekommen. Also Russland versucht noch mehr zu zerstören. Die Ukraine wehrt vieles ab, aber eben nicht alles.
ARD-Korrespondent Wassili Golot aus Kiew. Und der russische Präsident Wladimir Putin schickt noch eine neue Drohung an die Ukraine hinterher. Jan Busche aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Was hat er denn gesagt?
Er hat damit gedroht, dass Russland bald Kiew mit einer neuartigen Mittelstreckenrakete angreifen könnte. Oreshnik heißt diese Rakete und sie hat laut Putin eine gewaltige Zerstörungskraft. Die Hyperschallrakete war letzte Woche schon in der Region Dnipro eingeschlagen. Und Nachrichten zum Ukraine-Krieg gibt es auch aus Berlin. Deutschland will nämlich erneut Patriot-Flugabwehrsysteme nach Polen verlegen. Laut Verteidigungsministerium soll die Suche nach geeigneten Standorten schon in den kommenden Tagen im Süden Polens beginnen. Ab Januar könnten dann Patriot-Staffeln und Bundeswehrsoldaten verlegt werden. Die Mission hat vor allem einen Auftrag, Polen vor russischen Angriffen schützen und auch vor versehentlich nach Polen fliegenden Geschossen. Das ist seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs schon mehrfach vorgekommen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags als Podcast, also lasst uns gerne ein Abo da. Tschüss und bis morgen.